Es ist tatsächlich so, dass es sich immer mehr so entwickelt hat, dass ich auch manchmal Patienten wieder nach Hause schicke und sage, jetzt kommt doch bald der Urlaub, jetzt gehen Sie doch erstmal in Urlaub oder schlafen Sie einmal richtig oder wir fangen mit einer Kosmetikbehandlung an, weil es ist dieses Wohlgefühl ist so unglaublich wichtig.
Gepflegte Gespräche, der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, mittlerweile meine 8. Folge gepflegte Gespräche. Ja, warum gibt's eigentlich meinen Podcast? Weil genau solche Gespräche wie heute eigentlich nur gewissen Leuten, also Beauty-Journalisten, Redakteuren oder anderen Beauty-Bloggern vorbehalten sind. Und in meinem Podcast bringe ich euch Menschen aus der Beauty-Branche näher und lasse euch an den interessanten Meinungen und Diskussionen teilhaben. Heute ist Dr. Med Susanne Steinkraus bei mir zu Gast. Sie ist Dermatologin in Hamburg und bietet in ihrer Praxis eine Vielzahl von ästhetisch, medizinischen und kosmetischen Eingriffen und Behandlungen an. Bevor wir hier starten, nochmal ein kleiner Hinweis. In jeder Folge nennen wir auch mal eine Marke oder ein Pflegeprodukt beim Namen. Das ist dann keine Werbung, sondern ein Tipp, ein Erfahrungsaustausch für euch. Es gibt aber auch natürlich Sponsoren, denen ich sehr danke, dass sie meinen Podcast möglich machen. Werbung klingt bei mir so. Leute, die mir länger schon folgen, die meine Posts lesen oder mir auf Insta-Stories zusehen, wissen, dass ich ein riesengroßer It Cosmetics-Fan bin. Angefangen hat alles mit meinem jetzigen Lieblingsprodukt, der CC Cream, zu der ich euch im zweiten Werbefenster noch ein bisschen mehr erzähle. Da habe ich übrigens auch noch eine Überraschung für euch, also unbedingt dranbleiben. Ich mag die Geschichte hinter It Cosmetics so gerne, weil sie so schön lebensnah und praktisch ist. Angefangen hat nämlich alles mit der amerikanischen Moderatorin Jamie Kern Lima, die jahrelang schwere Hautprobleme hatte und ein Make-up suchte, das ihre Rötungen, also diese unruhige Haut, abdeckt, aber ihre Haut dabei nicht zukleistert und sie mit so einem natürlichen Look, einem natürlichen Finish vor die Kamera gehen kann. It Cosmetics, also dieses It im Cosmetics, bedeutet übrigens Innovative Technologies. Die It Cosmetics Range reicht von Gesichtspflege über Make-up bis hin zu Pinsel und der Hauptfokus dabei liegt immer auf der pflegenden, also der Anti-Aging-Wirkung in den Produkten, die übrigens von plastischen Chirurgen und Dermatologen entwickelt werden und wurden. Die Produkte sind 100% cruelty-free und auch für ultrasensible Haut geeignet. Der witziger Fun Fact dabei, It Cosmetics ist eine echte Hybridmarke. Jedes It Cosmetics Produkt, also auch die dekorative Kosmetik, wird als Skincare geboren. Also zuerst stehen die Ingredients fest, die der Haut gut tun und erst im zweiten Schritt wird dann die Farbe beigemischt. Mehr zu meinem Lieblingsprodukt und auch einen Rabattcode für euch gibt's im zweiten Werbefenster. So viele Behandlungen, so viele Möglichkeiten. Spritzen, peelen, glätten. Es scheint, als könne man alles mit dem Gesicht machen. Noch glatter, noch schöner, irgendwie noch perfekter. Da stellt sich mir die Frage, was möchte ich? Was sagen die Ärzte? Und tragen diese nicht auch eine Verantwortung dem Patienten gegenüber? Wo werden Bedürfnisse und Wünsche eigentlich gedeckt? Und wo fängt das Vertrauen an, dass man in eine Praxis haben muss, die ästhetisch-medizinische Methoden anbietet? Ich habe mir für mögliche Antworten Dr. Susanne Steinkraus ins Studio geholt, um der Hamburgerin solche und viele weitere Fragen zu stellen. Der Dermatologin durfte ich schon öfter bei Beauty Talks zuhören, also bei Talks für das Fachpublikum und für die Presse. Ich schätze ihre ehrliche, realistische und ihre sensiblen Ansichten zu dermatologischen Themen oder zu ästhetischen Themen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich sagen darf, herzlich willkommen, Dr. Steinkraus.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute zur Verfügung stehen zu dürfen.
Danke, dass Sie mein Gast in dieser 8. Folge sind. Wie geht's Ihnen?
Sehr gut, sehr gut.
Sie strahlen über das ganze Gesicht.
Ja, die Sonne scheint. Und ich habe gerade festgestellt, Sie kommen auch eher aus dem Süden. Und
ja,
das macht mich immer fröhlich.
Ich bin tatsächlich Kärntnerin. Ja.
Ja, klasse. Ja, ich komme eigentlich auch aus Süddeutschland und wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ich süddeutsche Töne höre.
Waren Sie heute Morgen schon in der Praxis?
Ja, ich komme direkt von daher.
Man sieht es Ihnen gar nicht an.
Das ist alles berufsbedingt.
Naja, also, aber Sie waren heute richtig im Praxisalltag direkt am Patienten.
Wir haben immer ab 8 Uhr haben wir ein ganz normales Programm.
Ah, oh, wow, okay.
Und aber es macht auch große Freude und es ist sehr vielseitig. Und ich hatte heute wirklich auch alle Aspekte, dermatologisch, ästhetisch, kosmetisch. Und das ganze Team war auch wieder da. Es ist neuer Schwung im neuen Jahr und viele neue Herausforderungen. Und wir sind jetzt auch alle erholt, muss ich sagen, nach Weihnachten, Neujahr.
Ach, mal schön.
sind alle gut drauf.
Ja, ich auch. Ich bin auch richtig gut drauf. Sehr schön. Das ist auch richtig gut. Ich habe es eingangs erwähnt, ich habe sie öfter mal schon bei so Beauty-Talks gesehen. Mhm. Ich glaube, bei Reviderm durfte ich ihnen schon mal zulauschen. Aber sie sind ja generell viel auf Achse und ja selbst auch auf Kongressen. Sie schauen immer, was gibt es gerade irgendwie Neues bei Vorträgen. Oder sie sind selbst zu Gast und lauschen irgendwie, weil sie einfach interessiert sind. Kann man denn gerade sagen, gibt es einen großen Trend in der ästhetischen Medizin?
Es gibt schon länger einen Trend, der sich eigentlich auf allen Kongressen zeigt und auch bei solchen Veranstaltungen, die einfach für größeres Publikum gedacht sind. Und das ist wirklich aus den vorhandenen Möglichkeiten und Methoden, individuelle Kombinationsmöglichkeiten zu schaffen. Und das ist für uns auch ehrlich gesagt die größte Herausforderung, dass wir letztendlich Kunden, Patienten vor uns haben, so wie Sie es gerade gesagt haben, mit bestimmten Vorstellungen, Wünschen, vielleicht Idealvorstellungen, die auch in der Öffentlichkeit vertreten werden. Und wir setzen uns dann Schritt für Schritt damit auseinander und besprechen gemeinsam, was könnte die Zielsetzung sein, was sind die Möglichkeiten und aus dem großen Feld an Möglichkeiten, was können wir auswählen? Also was ist für den Einzelnen geeignet, was ist verantwortbar, was ist realistisch? Das haben Sie gerade auch so schön gesagt. Und dabei ist eben ganz wichtig genau dieses, was ist eigentlich der Wunsch des Patienten? Und dann muss natürlich der Arzt verantwortungsvoll, wie wir es auch gerade schon gehört haben, entscheiden, kann ich dem Wunsch nachkommen? Ist der Wunsch realistisch? Ja, passt er in das Gesamtbild irgendwie? Also es ist ja das häufige Beispiel, es sind dann Lippen, die jenseits von Gut und Böse definiert sein mögen können sollen. Und ich finde tatsächlich, dass das der hervorzuhebende Trend in der heutigen Zeit ist. Aus diesem großen Feld muss man für den Patienten einfach ein Konzept entwickeln, das in allen Bereichen, auch im Alltag einfach umsetzbar ist. Häufig sind es auch die Kosten, die das Ganze einschränken, ist auch so. Oder der Hauttyp oder das Gewicht oder Lebensumstände. Das spielen so irre viele Aspekte rein. Dass ich jetzt da, ich fange schon wieder an, ich könnte stundenlang drüber
deswegen
reden.
Deswegen sind Sie auch mein Gast. Deswegen sind Sie auch mein Gast.
Muss ich schon wieder bremsen.
Nein, alles gut. Deswegen, also ich mag das so, man spürt bei Ihnen einfach die Leidenschaft für das Thema raus. Fragen Sie mich mal, was mein Lieblingslippenstift ist, dann kriegen Sie einen zweistündigen Monolog. Aber, der noch so ungefähr.
Genau.
Aber dann kann man ja auch fürs Erste jetzt nur mal eingangs zusammenfassen, dass es vielleicht gar nicht so einen großen Trend gibt, sondern der Trend eben dahin geht, dass man sozusagen sagt, man hat so vieles, aber jetzt muss man gucken, wie kann man das gut miteinander kombinieren. Waren denn die Patientenwünsche von vor 10 Jahren noch anders als heute?
Das kann ich gar nicht so sagen, ehrlich gesagt. Ich denke, es war immer der Wunsch nach, also hier in Deutschland insbesondere, nach einem natürlichen, erholten, freundlichen Erscheinungsbild. Also keiner möchte müde oder krank aussehen oder fahl, gerade in der Winterzeit. Ich glaube, die Wünsche waren die gleichen, aber sie sind sehr, sehr, sehr viel konkreter geworden, weil die Patienten viel besser informiert sind. Es ist einfach, ob das durch die Medien ist oder einfach durch dieses Wissen um die Möglichkeiten, ist ja auch eine Generation herangewachsen, die einfach viel aufgeklärter ist als vorher und die auch ganz selbstbewusst sagen, ich weiß, die und die Möglichkeiten gibt es und ich möchte das erreichen. Das ist auch echt eine neue Herausforderung.
Aber meinen Sie, das kommt daher, dass es irgendwie Menschen gibt, ich würde jetzt mal sagen, so wie Kim Kardashian oder so, die etwas vorlebt? Also ich bin immer wieder wirklich überrascht, wenn ich so in der Hamburger Innenstadt umhergehe und irgendwie denke, wow, es gibt wirklich eine Gruppe Menschen, eine Gruppe Frauen, die ident aussieht. Also es ist der Mittelscheitel, die dunklen Haare, die großen Augen, die hohen Wangenknochen, das Schmale. Da wurde auch definitiv was gemacht und wenn es auch nur versucht wird, dekorativ sich anzugleichen. Aber ich finde es fast beängstigend, wie sehr eine Frau es geschafft hat, ein ganzes Bild zu prägen. Vielleicht war das immer so ein bisschen, wenn ich mir überlege, dass meine Oma mir immer noch erzählt hat, man wollte so aussehen wie Gina Lollobrigida oder so.
Ja, doch. Ich glaube, da haben Sie aber total recht. Ich glaube, es gab tatsächlich immer diese Ikonen, die Beauty-Idols, wie auch immer man sie nennen möchte. Was ich aber glaube, ist einfach, dass durch diese Generation, natürlich auch durch die Medien wie Instagram, das wird ja immer ganz viel zitiert, also die Instagram-Faces, die Selfies, die die jungen Menschen heute machen. Ich würde das jetzt auch gar nicht verteufeln, sondern ich finde, es ist einfach ein Trend, der hat sich entwickelt und ich denke, er gleicht tatsächlich dem Trend, den es früher gab. Das wissen wir, ob das Kleidung, Mode angeht, ob das Frisuren sind, ob das eben, ich sag mal, die Körbchengröße ist, der Hüftumfang oder eben aber das Gesicht, das, ja, ich sag mal, zeitgemäß anderen Idealen entspricht.
Aber haben Sie das Gefühl, dass die Leute im Gesicht mutiger geworden sind? Also, dass sie sagen, ich würde sagen früher, ne? Vielleicht vor 20, 30 Jahren, da gab es ja noch nicht so viel minimalinvasive Eingriffe. Da wurde geschnipselt oder geschnippelt.
Ich glaube, es ist einfach, die Möglichkeiten sind einem viel größeren Publikum zugänglich. Und zwar eben durch diese minimalinvasiven Möglichkeiten. Das heißt, man kann ab einem relativ jungen Alter, das wissen wir ja auch schon, vorbeugend behandeln. Ob das jetzt Botox ist, ob das Kosmetikbehandlungen sind, eine Reinigung, Peeling, Needling. Also es gibt ganz viele Behandlungen, die man schon relativ früh beginnen kann. Und die Patienten oder Kunden sind einfach sehr bewusst geworden, was den Umgang mit diesen Dingen angeht und möchten sich auch die Möglichkeiten zunutze machen. Und das finde ich ist auch vollkommen legitim. Und das ist der Unterschied zu früher. Wir haben einfach viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, was es zum einen unüberschaubarer macht, aber zum anderen natürlich auch viel mehr, ja, individuelle Möglichkeiten gibt.
Weil es sich multipliziert sozusagen, weil sie viel mehr kombinieren können.
Genau.
Okay. Finden Sie das dann meistens gerechtfertigt? Also die Anliegen, die Ihnen so vorgetragen werden? Also mich stört dies, mich stört das, mich stört mein Kinn.
Also es ist häufig natürlich Wunschdenken oder Klagen auf hohem Niveau, wie man sagen mag. Das ist natürlich Ansichtssache. Es gibt immer Probleme, in Anführungsstrichen echte Probleme im Beauty-Bereich. Möglicherweise wirklich irgendwelche Hakennasen oder ein fliehendes Kinn oder abstehende Ohren, wie auch immer. Was jetzt aber die minimalinvasiven Dinge angeht, da ist es eigentlich alles eine Idealisierung, eine Beautification, eine Verbesserung dessen, was da ist, eine Unterstreichung der Persönlichkeit. Das ist aber das, was ich gerne mache und das ist auch ein großer Luxus. Also ich habe wenige Patienten, die zu mir kommen und meiner Meinung nach total deplatzierte Wünsche haben. Ich weiß aber, die gibt es und ich bin jetzt in einem Bereich tätig und ich glaube, ich habe mir das auch so aufgebaut, dass diese Patienten weniger zu mir kommen. Es gibt aber natürlich Praxen, die sind bekannt dafür, dass sie eben die großen Lippen machen oder in der Chirurgie spezielle Brüste oder Brazilian Butt Lift oder was. Es gibt ja wirklich mittlerweile so wahnsinnig vieles. Und da entscheidet, glaube ich, auch jeder Arzt selbst nach seinem Ideal, denke ich, auch, welche Patienten und Kunden er anziehen möchte.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weil jeder Arzt wahrscheinlich so seine bisschen seine, wie nennt man das, Handschrift hat und vielleicht wählt man dann auch und sagt irgendwie, ah ja, also es gibt ja einen bestimmten Arzt, der nicht so schöne Nasen meines Erachtens macht und dann sagt ja auch die Nase.
Ja, das kann man vielleicht tatsächlich oder könnte man so sagen. Ich muss sagen, bei den minimalinvasiven Verfahren, doch das geht schon. Also man kann sagen, der macht die Lippe so und so oder das Kinn so und so. Oder das ist aber eigentlich Quatsch, weil das, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist tatsächlich, dass es Verhältnismäßigkeiten im Gesicht gibt. Und die sollte man, um ein möglichst harmonisches Gesamtbild zu bekommen, beachten. Das heißt eben Verhältnismäßigkeiten von Kinn zur Nasenspitze zu Stirn oder welchen Abstand sollten die Augen zueinander haben, also im Innenwinkel, im Außenwinkel, welchen Winkel sollte der Wangenknochen haben.
Kann man denn den Abstand der Augen verändern?
Also es gibt nicht der Augen selber, sondern aber es erscheint weiter, wenn sich hier der Muskel dazwischen entspannt, ich eben Botox spritze und dann tatsächlich das Auge geöffnet wird. Wichtig war mir jetzt aber eigentlich zu sagen, dass es ganz viele Kriterien gibt, die man jetzt in der Theorie lernen kann, die wir auch alle in Vorträgen schon gehört haben, die in Büchern stehen, wo man auch Winkel ansetzen kann, das Zentimetermaß und so weiter. Wichtig ist, dass man ein geschultes ästhetisches Auge hat. Und das macht am Ende, finde ich, auch eine gewisse Begabung aus, eine gewisse Kunst. Wer das eben von sich aus schon hat, also den Blick einfach für das Schöne. Und das Schöne liegt ja häufig auch in der Imperfektion. Das heißt, ich muss es eben nicht alles so genau nach Plan machen, sondern ich muss eben gucken. Und das macht mir so Spaß, die Persönlichkeit zu unterstreichen. Und es kann ruhig mal sein, dass da jemand sitzt mit einer zu großen Nase oder wo die Lippe nicht ganz so ideal ist oder das Lachen schief ist. Und die Gesichter sind ja eh alle asymmetrisch. Mhm. Wichtig ist aber meiner Meinung nach, dass, das ist so mein, sag mal, Steckenpferd, meine ganz gepflegte Haut hat. Dass eben so arbeite ich von außen nach innen, dass man ein ruhiges Hautbild hat, dass man versucht, Gefäße, Pigmentflecken, all diese Geschichten zu harmonisieren, abzuschwächen. Ich sag mal, wie wenn so ein leichter Filter drauf wäre. Und dann achte ich noch drauf auf die vielen Adjektive, eben die Entspannung, die Mundwinkel sollen nach oben gehen, der erholte Ausdruck. Also ich sage immer, wie wenn man so gesund sich ernährt hat, gut geschlafen hat, nicht zu viel gearbeitet hat, einfach wenn man glücklich ist. Das ist ja also ein glücklicher Gesichtsausdruck.
Das klingt ja nach einer total... Sie klingen so soft, wenn Sie das sagen. Das klingt irgendwie wie so eine softe Therapie. Also Sie haben einen komplett ganzheitlichen Ansatz dann. Also da geht's ja nicht jetzt um die Spritze und oder das Peeling und dann ist irgendwie Punkt, sondern das klingt ja so, als wenn Sie am liebsten noch Yoga mit verschreiben würden oder so.
Oh ja, das würde ich so gerne. Aber es ist tatsächlich so, dass es sich immer mehr so entwickelt hat, dass ich auch manchmal Patienten wieder nach Hause schicke und sage, jetzt kommt doch bald der Urlaub, jetzt gehen Sie doch erstmal in Urlaub oder schlafen Sie einmal richtig oder... Oder wir fangen mit einer Kosmetikbehandlung an, weil es ist dieses Wohlgefühl ist so unglaublich wichtig. Und dann gibt's ja immer noch genug Dinge, wo ich ganz klar sagen kann, okay, da ist die Zahnesfalte, die behandle ich jetzt mit Botox, ganz pragmatisch. Oder der Mundwinkel hängt nach unten, da muss ein bisschen Hyaluronsäure oder ein Füllermaterial rein. Oder ich kann Fäden einsetzen, um gewisse Gesichtsstrukturen zu konturieren oder zu stützen. Also das ist eigentlich der medizinisch-pragmatisch erlernte Teil. Alles andere, finde ich, hat sich zu so einer Kunst entwickelt, wo ich sage, da braucht jemand vielleicht gerade gar nicht jetzt den medizinischen Eingriff, sondern der braucht vielmehr mal ein paar Hände, die ihm gut tun oder ihr gut tun, eine kosmetische Behandlung, mal wieder ausreichend Schlaf und tatsächlich einfach mal, ich sage, Mensch, gucken Sie mal auf Ihre Ernährung die nächsten paar Wochen, lassen Sie mal Alkohol weg und rauchen Sie eigentlich, ist ja sowieso immer die Frage dabei.
Will keiner hören.
Ja, mit dem vorwurfsvollen Blick. Ja. Nein, also es ist wirklich, das Gesamtbild muss stimmen. Wir sind mittlerweile auch so eine Gruppe an Kollegen, die sich tatsächlich Gedanken machen, wenn eben jemand viel raucht und einen komplett ungesunden Lebensstil hat und stellt sich bei uns vor, hat Hautprobleme und sagt dann, er möchte jetzt noch die Botox-Filler-Behandlung und. Und man dann wirklich schon mal ermahnend auch erwähnen muss, dass letztendlich die Behandlung sicher nicht die Ursachenbehebung darstellt.
Aber würden Sie dann so weit gehen und denjenigen vielleicht ablehnen und irgendwie sagen?
Das habe ich schon gemacht.
Ah ja, okay.
Das ist, weil da haben wir ja auch nichts davon, wenn wir jemanden behandeln, der final sowieso unzufrieden sein wird. Mhm. Weil das, was wir tun, das ist nur eine kleine Unterbrechung dessen, was fortschreitend ist. Weil wenn jemand sehr viel raucht, immer in die Sonne geht und einen grundsätzlich komplett ungesunden Lebensstil pflegt, da kann ich tun, was ich will. Die Haut wird irgendwann nicht mehr gut aussehen.
Also das heißt, die Patienten müssen nicht nur vorsorgen, bevor sie zu Ihnen kommen, weil sie vielleicht schon mal mit einer guten Pflege starten oder zuerst mal zur Kosmetik kommen und dann mal gucken, wer weiß, was sich dadurch vielleicht schon bereinigt, wenn man das so sagen darf. Mhm. Und es gibt auch eine Nachsorge sozusagen. Also
ja, absolut. Also es ist ja tragisch, wenn ich eine Behandlung durchgeführt habe, wo auch letztendlich meine Handschrift möglicherweise zu erkennen ist. Und dann stellt sich raus, das Ganze hat aber eigentlich gar nichts gebracht, weil alles andere, was man an Ratschlägen so gegeben hat, nicht befolgt wird. Also deswegen der ganzheitliche Ansatz, der bezieht sich wirklich auf den Lebensstil, auf die Ernährung, auf dieses Auseinandersetzen mit dem, was eben dem Körper gut tut. Weil ich sage immer, das ist ja letztendlich unser Haus. Wir wohnen drin und das Gesicht, das sieht meistens jeder und dem sollte ich ihm besondere Aufmerksamkeit schenken. Und deswegen, finde ich, kann man das auch so gut vertreten, dass es eben nichts Oberflächliches ist oder nicht irgendwie eine selbstdarstellerische Haltung, wenn jetzt jemand Eingriffe vornehmen lässt, sondern es ist im Ganzen gesehen letztendlich etwas, wo ich hoffe, die Patienten tun sich was Gutes. Und es ist ja auch nachgewiesen, wenn sich jemand Botox spritzen lässt, der möglicherweise Stimmungsschwankungen hat, eine schlechtere Stimmung hat. Es geht sogar so weit, dass man sagt, Botox hilft bei Depressionen.
Ja, wow, das ist ja eine krasse These.
Ja, das ist aber nicht nur eine These, dazu gibt es Studien. Also wenn jemand
eine krasse Studie.
traurig und grimmig guckt, wir wissen, das kann helfen. Und das ist eben jetzt wirklich so eine Entwicklung, wo ich sage, das ist ein ganz anderer Trend. Und es geht total weg von diesen Vorurteilen. Jeder, der irgendwie was machen lässt, der muss irgendwie ein persönliches Problem haben oder eine Charakterschwäche.
Das ist genauso, wie es Vorurteile gibt. Leute, die gerne Make-up tragen, müssen was verstecken. Also das ist ja so individuell immer. Und ich glaube, also ich habe Sie sehen das ja auch, extreme Zornesfalte. Und ich habe die schon mehrmals botoxen lassen und jeder, der mich schon mal behandelt hat, meinte, ich hätte noch nie so einen starken Muskel gesehen. Also was ist da los? Sag ich, ja, ich habe die von meiner Mama geerbt, die hat wirklich zwei, also ich musste auch demnächst
dabei strahlen sie so. Und aber ja, das ist aber genau der Punkt. Das, ich meine, sie sehen total fröhlich, freundlich aus, haben strahlende Augen und von Zorn kann keine Rede sein.
Nee.
Und das, finde ich, ist das, was richtig, richtig Spaß macht.
Ja. Ja? Ja, total. Aber sie tragen ja auch eine Verantwortung als Medizinerin und als Ärztin. Wie viel Verantwortung tragen Sie? Es ist ja irgendwie, ist das vielleicht 50-50? Ich komme mit dem Wunsch und sage, Frau Dr. Steinkraus, können Sie mir bitte die Zornesfalte wegmachen? Mhm. Und Sie sagen, ja, Frau Schumi, können wir machen, aber geht nur bis da und dahin. Mhm. Oder ich sage, jetzt kommt wieder mein fliegendes Kinn, also mein leicht fliegendes Kinn. Mhm. Und dann würde ich sagen, könnten wir das mal machen? Und dann würden Sie vielleicht zu mir sagen, nee, weil ich glaube, da würden Sie irgendwas verlieren in Ihrem Gesicht. Also wie viel Verantwortung tragen Sie?
Ich glaube schon eine ganz, ganz hohe Verantwortung. Ich denke aber auch, dass es so ist, dass jeder Patient seinen Arzt findet und andersrum. Mhm. Und ich nehme mir bei den Erstgesprächen immer sehr, sehr viel Zeit, dass man wirklich guckt, passt man auch zueinander? Passen die Vorstellungen? Hört sich jemand auch das an, was ich zu sagen habe? Ich höre es mir sowieso grundsätzlich an, die Wünsche und Vorstellungen. Und dann muss man aber auch aufpassen, dass man nicht möglicherweise Patienten verliert und wo man weiß, die gehen irgendwo anders hin und irgendeiner macht's dann schon. Also ich versuche wirklich die Behandlungen, die ich durchführe und auch die ich nicht durchführe, zu begründen. Das machen wir dann mit Fotos, mit Behandlungsplänen, mit Simulationen sozusagen. Wie könnte das aussehen? Und ich hatte ehrlich gesagt noch keinen Patienten, der dann gesagt hat, nö, ich sehe das jetzt ganz anders. Sondern viele sind einfach erstaunt, wenn man ihnen den Ablauf der Hautalterung, des knöchernen Skeletts letztendlich erklärt und ihnen auch erklärt, warum man an welcher Stelle was machen würde. Und dazu kommt bei uns noch die Hautanalyse, wo ich sage, stellen Sie sich jetzt mal vor, die Haut wäre überhaupt gar nicht mehr so unregelmäßig. Was würde das mit Ihrem Gesicht machen? Vielleicht reicht uns das ja schon. Ah, also und das ist wirklich, da muss man ganz viel Zeit und auch wirklich diese Leidenschaft reinstecken, dass man sagt, der Patient versteht, was man macht. Mhm. Das Vertrauen ist da. Und dann gibt es eigentlich gar keine Diskussion mehr, was gemacht wird. Dann kann man sich noch einen Behandlungsplan aufstellen, guckt, was passt zeitlich am besten, wie sind die Ausfallzeiten, wie passt von den Jahreszeiten. Häufig spielt ja UV-Licht auch eine Rolle. Mhm.
Jetzt bieten Sie in Ihrer Praxis ja schon sehr viele Methoden, kleinere, größere Eingriffe an, Kosmetik und so weiter. Und trotzdem, wenn Sie dann unterwegs sind, auf Kongressen sind, werden bestimmt auch wieder neue Gerätschaften und so weiter vorgestellt. Ich kenne das selbst als Presse, bin auch oft eingeladen. Dann heißt, es gibt ein neues Riesengerät gegen Zellulite. Wie entscheiden Sie als Medizinerin auch über die Jahre jetzt so gesehen, was dann hinzukommt? Also wie war das zum Beispiel, als das Fadenlifting so dazu kam? Wie entscheidet man dann, okay, ich möchte dann auch eine Fortbildung, Weiterbildung, eine nötige Ausbildung irgendwie machen? Ja, wir nehmen das mit auf.
Mhm. Das sind immer länger dauernde Prozesse, sage ich mal, weil es wird natürlich uns immer Neues vorgeführt, vorgegeben. Auf den Kongressen ist immer irgendwo jetzt mittlerweile was Kleineres, was spannend wirkt, wo man denkt, da könnte was dran sein, neue Verfahren, neue Geräte. Das reicht tatsächlich, wie Sie jetzt sagen, von den Fäden über Radiofrequenz, die erst oberflächlich jetzt unter der Haut durchgeführt wird. Lasergeräte, Antizellulite-Geräte. Also es ist auch hier ein Dschungel an Angebot. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man auf diese Kongresse fährt. Noch wichtiger ist, sich auch mit Kollegen auszutauschen. Und dann finde ich mal ganz wichtig, dass es gute Studien gibt. Das ist häufig leider Mangelware. Und nicht zuletzt muss man dann für sich entscheiden, passt das in mein Konzept? Kann ich dem vertrauen, was da angeboten wird? Ist es nachvollziehbar? Und bei den Fäden war es auch genau so, dass man sich das erstmal über eine Zeit lang angeguckt hat. Und da gibt es ja auch so eine Diskussion zwischen Dermatologen und Plastikern, weil die Plastiker natürlich auch eher mal operieren. Die Dermatologen dürfen es gar nicht, sollten es auch nicht, meiner Meinung nach. Und dann hat man eben Schritt für Schritt sich herangetastet an die verschiedenen Materialien, hat mit verschiedenen Firmen zusammengearbeitet, Erfahrungen gesammelt. Und heute kann ich Ihnen ganz klar sagen, aus den verschiedenen Angeboten würde ich ganz klar A, B und C auswählen.
Ich glaube, ich muss einmal ganz kurz, ich weiß nämlich nicht, ob allen ZuhörerInnen überhaupt klar ist, was ein Fadenlifting ist. Vielleicht
wahrscheinlich
können Sie das
nicht.
Nein, das muss ja auch überhaupt nicht. Ja. Aber ich glaube, bevor man, da kann man ganz tief eintauchen. Aber
total.
Wenn Sie da jetzt so, also ich habe das auch schon mal live gesehen, was das für Ergebnisse erzielt. Mhm. Können Sie das ganz kurz einmal zusammenfassen? Was ist ein Fadenlifting?
Das ist Dr. Steinkraus. Ganz und gar unmöglich. Also, nein, Spaß beiseite. Ein klassisches Fadenlift ist dafür da, das Gesicht eher zu konturieren, also dem Gesicht Kontur und Halt zu geben. Das heißt, wenn die Wangen nach unten rutschen, die typischen Hamsterbäckchen und die Kinnpartie, auch die Halspartie. Und da ist es eben, deswegen spricht man auch vom Lift, weil es hat tatsächlich einen anhebenden Effekt. Und wenn ich die Fäden richtig setze und die richtige Stärke genommen habe und der Patient dafür geeignet ist, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn er die entsprechende Haut hat und eben auch den entsprechenden Befund, dann kann ich mit dem Fadenlift ganz tolle Ergebnisse erzielen. Und vom Ablauf ist es so, dass ich eben verschiedene Fäden unter die Haut einbringen kann. Die haben verschiedene Stärken und in der Regel ist es so, dass die dann verschiedene Formen haben, die einen Widerstand geben. Also das können Widerhaken sein, das klingt ganz skurril, aber es können auch kleine Knötchen sein oder kleine Kegel, die einen Widerstand gegen zurückrutschende Haut leisten. Das heißt einfach, entlang der verschiedenen Fäden bewege ich die Haut in die Richtung, wo ich sie haben möchte und dann gibt es einen Stopp, das heißt, die Haut kann nicht mehr zurückrutschen.
Aber wie gelangt denn der Faden unter die Haut? Also eigentlich klingt es ein bisschen grausam.
Das klingt grausam und es ist auch zum Anschauen ehrlich gesagt gar nicht so schön. Aber die meisten Patienten, da gibt es keinen großartigen Schmerz. Also wenn das richtig gemacht ist, dann gleitet der Faden wirklich unter der Haut entlang und wird natürlich, das muss man dazu sagen, mit einer Nadel unter die Haut eingebracht. Und die ist in den meisten Fällen, so wie ich das gerne mache, ist die stumpf und ich brauche eine kleine Eintrittspforte. Ja, das klingt, ich sehe es schon an ihren Augen so, oh weh, oh weh, oh weh. Also ich hoffe, man verschreckt hier niemanden.
Ja, die Ergebnisse sprechen für sich.
Die Ergebnisse sind toll und ich glaube, es ist schon auch ein großer Respekt, ja, davor zu haben. Also es muss einfach ein guter und erfahrener Behandler machen. Und man kann auch nicht sagen, jetzt mal mach mal eben einen Fadenlift.
Ich stelle es mir jetzt ein bisschen so vor, oder so habe ich das damals auch bei der Demonstration gesehen. Das ist ja quasi wie ein, wenn man Klebestreifen auf die Haut macht sozusagen und den so zurückklebt. Mhm. Man kennt das oft von früher, von so Make-up-Artists, die dann die Haut hier vorne an der Augenbraue einmal so zurückkleben an den Haaransatz und plötzlich hat man so ein gestrafftes Gesicht. Das ist doch eigentlich ganz runtergebrochen ein Fadenlift nur unter der Haut, oder?
Wenn man es ist so unter der Haut. Es muss aber schon in einer Tiefe sein, wo ich auch Verankerungen habe. Sonst bringt es einfach relativ wenig. Sonst habe ich nur den Effekt, dass ich durch diese Manipulation und den Faden und durch das Material, also zum Beispiel die Polymilchsäure, das Gewebe anrege. Wenn ich aber einen echten Lifting-Effekt haben möchte, und darüber streiten sich natürlich auch die Fachspezialisten untereinander, wie weit ich den erreichen kann tatsächlich, dann muss ich eine Verankerung haben. Und dann ist es schon tatsächlich so, dass man da eben im Bereich des Wangenknochen arbeitet, dass man auch hinter dem Ohr arbeitet zum Beispiel, weil man da knöcherne Punkte hat, wo man etwas verankern kann. Also da muss schon Halt da sein.
Ja, okay, also man verankert sozusagen immer an einem Knochen oder
an einem Haltepunkt. Also einfach nur ins lockere Gewebe, dann kann ich sagen, dann rutscht der Faden wieder durch. Und dann habe ich eben nicht diesen beschriebenen Lifting-Effekt.
Wie viel Fäden setzt man denn pro Gesichtspartie so ein? Also wie viel würde man jetzt für, wenn ich sage, mir rutscht zum Beispiel jetzt einen Wangenknochen, das so ein bisschen altersbedingt nach unten?
Also man muss ganz realistisch schon sagen, früher hat man mit wenigen Fäden gearbeitet, heute mit mehr. Also unter 5 würde ich...
Pro Seite?
Ja, würde ich nicht anfangen.
Also Sie würden jetzt sagen, am Wangenknochen würden Sie jetzt, wenn es bei mir runterrutscht, 5 einsetzen, sage ich jetzt mal.
Minimum. Circa. Was ich schön fände, und das würde ich aber gerne auch noch hervorheben, es gibt mittlerweile viele plastische Chirurgen, die auch im Faden, auch wenn der, wie gesagt, immer sehr umstritten ist, und ich stehe da auch total dazu, das ist ein strittiges Verfahren, weil eben einfach nicht jeder Patient dafür geeignet ist. Und wenn ich den falsch wähle, ist das Ergebnis nicht so, wie sich das der Arzt und der Patient vorstellt.
Also es kann auch einiges schiefgehen dabei.
Es kann was schiefgehen und es kann auch einfach gar nichts bringen. Und dazu kostet es einfach zu viel Geld, muss man sagen.
Was kostet sowas? So eine Behandlung?
Ganz unterschiedlich.
Also je nach Faden?
Ja, zwischen 500 bis über 2000 Euro.
Ah, okay. Ja, also. Und was passiert mit den, ich habe jetzt immer noch dieses Bild von diesen Fäden in meinem Wangenknochen gerade. Was passiert mit dem Faden? Also wie oft muss man das machen?
Die lösen sich ja wieder auf. Also das ist das Schöne an dem Verfahren. Man weiß, der Faden löst sich wieder auf. Es ist letztendlich wie ein OP-Faden. Die einfachen PDO-Fäden sind nichts anderes als OP-Fäden. Aber nichts kann natürlich dann final einen Schnitt oder ein echtes Facelift ersetzen, wenn das nötig ist. Der Faden ist auch so sehen es auch viele Plastiker mittlerweile, einfach eine Methode, um das hinauszuzögern oder geeignet für Patienten, die eben vor einer Operation zurückschrecken oder man sagt, das ist einfach noch nicht indiziert. Mit dem Faden hat man halt eine Möglichkeit, dass man wirklich das natürliche Erscheinungsbild nachempfindet und den Halt, den man durch eine Hyaluronsäure einfach irgendwann nicht mehr erreichen kann, durch eine andere Struktur gibt.
Also Sie verwenden das eben zum Konturieren und Modellieren.
Richtig.
Und aber auch, wenn zum Beispiel jetzt Klassiker das absackt sozusagen.
Mhm,
ganz interessant. Na gut, ich habe es ja noch nicht, es ist ja noch nicht so weit mit 35,
aber
wahrscheinlich dann ab 45 das dann Thema bei Ihnen in der Praxis, oder?
Für Sie glaube ich nicht.
Für mich nicht. Ich merke das jetzt schon, wenn ich hier so in meiner Kindpartie ziehe, merke ich einfach, das ist nicht mehr wie früher. Also es löst sich einfach etwas.
Aber da finde ich eben auch, kann man gerade, weil Sie noch so jung sind, zum Beispiel ganz tolle Verfahren wie Radiofrequenz. Radiofrequenz-Needling ist gerade etwas, was mich persönlich sehr interessiert, weil ich sage, alle Verfahren, die das Gewebe straffen und in Ihrem Alter noch ist das alles super anregbar. Das ist natürlich nichts für jetzt eine 65-jährige Patientin. Muss man auch ganz realistisch bleiben. Aber jungen Patienten empfehle ich eben immer tatsächlich früh anzufangen und so kleine Irritationen hervorzurufen bei der Haut, dass die Haut einfach immer wieder angestoßen wird, sich zu reparieren und sich anzustrengen.
Die Haut nicht faul lassen sozusagen.
Ja, richtig, nicht
faul
genau.
Auf dem genau, Sofa liegen lassen.
Genau, sozusagen. Immer so ein bisschen ärgern.
Bevor wir jetzt gleich mit unserem Gespräch und Dr. Steinkraus weitermachen, kommt nochmal ein kleiner Gruß von meinem Sponsor aus dieser Episode, It Cosmetics. Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angeteased. Mein Lieblingsprodukt von It Cosmetics ist die CC Cream, die übrigens der Bestseller der Marke ist. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich die CC Cream vor Jahren mal in San Francisco getestet und gekauft habe, als es die Marke noch nicht in Deutschland gab. Ich hatte aber so viel Tolles darüber gelesen, dass ich natürlich als Beauty-Nerd nicht anders konnte und ich wollte es unbedingt ausprobieren. Ich war damals begeistert und bin es wirklich bis heute. Die CC Cream ist übrigens eine hochpigmentierte CC Cream, die zuverlässig abdeckt, den Teint und die Unregelmäßigkeiten ausgleicht und dennoch nicht in die Fältchen kriecht. Und das ist auch genau das, was ich persönlich so gerne mag. Es ist eigentlich keine Foundation im ursprünglichen Sinne. Es ist eher eine pigmentierte Creme, die aber dennoch wie ein Make-up funktioniert und auf der Haut nicht sichtbar ist. Ich trage sie mal mit den Fingern auf, manchmal aber auch mit dem Pinsel. Da gibt es so eine Complexion Brush von It Cosmetics, mit der man wirklich fantastisch seine Base machen kann. Die CC Cream gibt es in drei Varianten. Einmal in Classic, in Matt und in Illumination, also mit so einem extra Schimmer für den extra Glow. Ich mag die Classic-Variante am liebsten und trage im Winter die Farbe Light und im Sommer die Farbe Medium oder Light Medium, je nachdem, wie gebräunt ich bin. Für alle, die die CC Cream auch mal ausprobieren wollen oder sich vielleicht sogar noch mehr von der Marke ansehen möchten, habe ich jetzt noch einen Zuckerl für euch. Für alle Zuhörerinnen der gepflegten Gespräche gibt es nämlich einen super guten Deal mit dem Rabattcode LOVEIT, also LOVE und IT zusammengeschrieben, gibt es 15% Rabatt auf das gesamte IT Cosmetics Sortiment auf douglas.de. Den direkten Link findet ihr natürlich auf meiner Webseite, also in dem Blogpost zu dieser Episode, aber auch in den Shownotes. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit eurer Beauty-Bestellung. Sie haben mal gesagt, ich zitiere Sie.
Mhm. Auweia.
Pigmentflecken sind die neuen Falten. Mhm. Und ich persönlich, und ich bin ja auf meinen Kanälen unterwegs oder ich schreibe, keine Ahnung, mache Bilder und so weiter und so fort. Und da tauchen auch bei mir immer wieder dieses Thema Pigmentflecken auf. Und zwar in einer so drastischen Art und Weise. Die Leute sind verzweifelt, wissen nicht, was Frauen und Männer, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Geht Ihnen das auch so? Also woher kommt dieses Zitat?
Das Zitat kommt einfach daher, dass man wirklich sagen muss, heute geht es eben überhaupt nicht mehr nur um die Faltenbehandlung, sondern wir wissen einfach, das ästhetische Auge, also die Wahrnehmung, wird eben nicht durch Falten per se gestört, sondern durch das Gesamtbild. Das heißt, wenn da jetzt rote Flecken sind, braune Flecken, Fältchen, das können auch mal Schuppen sein, also alles, was die Harmonie letztendlich stört, erscheint der Patient möglicherweise älter oder erschöpfter. Er wird nicht mehr so attraktiv wahrgenommen, wie er möglicherweise wäre, wenn das nicht vorhanden wäre. Also wenn man ein ebenmäßiges, glattes Hautbild hat. Und das ist ja was mich total begeistert auch. Aber man muss dazu sagen, die Pigmentflecken sind ein extrem komplexes Thema, weil die Ursache auch sehr unterschiedlich ist und es von Arzt und Patient eben eine sehr hohe Disziplin, ein sehr gutes Zusammenarbeiten erfordert. Und ich sage immer, Pigmentflecken sind nicht einfach zu beheben, sondern es ist ein Management-Problem oder ein managebares Problem. Das heißt, da muss man wirklich super gut zusammenarbeiten, weil die meisten Pigmentflecken eben auch mit UV-Licht zu tun haben.
Ich wollte gerade fragen, also woher, ich habe wirklich keinen einzigen Pigmentfleck so, aber woher können Pigmentflecken wirklich kommen? Ist es nur die Sonne oder gibt es auch noch andere Gründe?
Es ist eben, sehr häufig sind es viele Gründe und wir reden ja jetzt von den Pigmentflecken, die einfach störend großflächig im Gesicht auftreten. Also meistens sind es ja Hyperpigmentierungen und gerne bei Frauen zum Beispiel an der Stirn, im Bereich der Wangen oder auch mal im Bereich der Oberlippe sozusagen. Genau, richtig. Ja, aber so ist es. Und Sie haben es jetzt schon in Kontext gebracht, Schwangerschaft, also es hat halt häufig mit Hormonen zu tun. Die Hormone können wir auch nicht immer so beeinflussen, wie wir das gerne möchten. Manchmal ist es temporär, wir stecken aber auch nicht drin. Manchmal ist es einfach so, dass die Pigmentflecken auch nach einer Schwangerschaft, nach einer Geburt bleiben. Manchmal sind es Reaktionen von UV-Licht mit anderen Stoffen, zum Beispiel eine Hyperpigmentierung aufgrund von einer Reaktion der Haut auf Stoffe, auf Kosmetik zum Beispiel oder auf Duftstoffe, die aufgebracht wurden, auf Entzündungen ganz häufig. Es gibt den Begriff postinflammatorische Hyperpigmentierung, was nichts anderes ist als eine Entzündung, die abgelaufen ist, wie zum Beispiel bei einem Mückenstich oder einer Hautunreinheit, einem Pickel. Und anschließend bleibt eine Pigmentstörung.
Aber was ist jetzt Ihr Therapieplan, wenn jemand mit Pigmentflecken zu Ihnen kommt? Müssen Sie dann erstmal schauen, woher kommen diese Flecken? Also müssen Sie unterscheiden, ist das eine Schwangerschaftshyperpigmentierung oder ist das vielleicht jemand, der viel in der Sonne ist? Was gibt es für Therapien dagegen?
Also die Therapien per se sind ja bei den Pigmentstörungen, die arbeiten ja gegen das Pigment. Man muss aber natürlich vorher, bevor ich irgendwas anfange, herausfinden, woher kommt das. Bei Schwangerschaftspigmentierungen sage ich ja häufig, wir warten jetzt erst noch mal eine Zeit, bis sich möglicherweise die Hormone wieder reguliert haben. Dann sage ich natürlich, wer viel in die Sonne geht oder wie der nächste Urlaub geplant ist, das absolute No-Go ist, in die Sonne gehen beziehungsweise ohne Sonnenschutz in die Sonne zu gehen. Was für den Patienten natürlich anstrengend ist, weil ich meine, wer möchte auf seinen Urlaub verzichten? Aber da heißt dann halt wirklich ganz konsequent Sonnenschutz. Und bei Sonnenschutz sage ich immer, viel hilft viel. Also ständiges Nachcremen, Hut, immer drauf achten. Ja, tatsächlich. Also das hilft einfach am besten. Und dann muss man wirklich gucken, welchen Hauttyp hat der Patient? Neigt er zu sonstigen Entzündungen? Also sprich, hat er irgendwelche Hautunreinheiten? Und da muss ich eben dann ein komplettes Paket zusammenstellen aus kosmetischen Behandlungen, aus...
Und was kann man kosmetisch, pardon, dass ich Sie unterbreche, aber was kann man kosmetisch tun? Also wird da gelasert oder wird da gepeelt?
Also Sie haben es genau richtig gesagt. Ja. Also es gibt sowohl die Laser, die hier helfen können. Das kommt auch wieder auf den Hauttyp an und wo das Pigment genau liegt. Aber da gibt es ja die fraktionierten Laser, die können abtragend sein oder nicht abtragend. Wir haben ganz verschiedene Peelings, die heute sehr, sehr gut helfen und Inhaltsstoffe wie Kojisäure, Tranexamsäure, das klingt alles furchtbar kompliziert, ist es natürlich auch. Aber also es gibt wirklich sehr viele verschiedene Wirkstoffe, die wir dann in der medizinischen Kosmetik anwenden können, die aber dann auch in bestimmten Konzentrationen zu Hause angewendet werden können. Und zu allem kommt natürlich ein super gut auf den Hauttyp abgestimmter Sonnenschutz.
Gibt es dann einen Sonnenschutz, den Sie empfehlen können, den Sie dem Patienten gern mit auf den Weg geben?
Also ich habe tatsächlich
mir auch kaufen
zwei,
sollte.
Die ich liebe. Ich darf das ja jetzt sagen, glaube ich. Also auch die Firmen. Also ich finde Istin hervorragend. Also es wird geschrieben Istin großgeschrieben. Das finde ich ganz toll.
Diese ganz besonderen Texturen, ne?
Genau. Und weil ich herausgefunden habe, da ist einfach eine sehr, sehr gute Verträglichkeit, eine ganz große Wirksamkeit. Und es ist auch bei Patienten, die früher gesagt haben, nee, ich mag das nicht im Gesicht haben. Ich mag nichts Cremiges und ich mag auch nichts Weißelndes. Da ist wirklich für jeden Hauttyp was dabei. Und eins meiner Lieblingsprodukte ist tatsächlich, das hat mir auch mal eine Journalistin oder Redakteurin gezeigt, die hatte das nämlich in der Tasche. Das ist ein Puder von Istin und der ist ganz schick zum Aufdrehen und da ist eben Puder mit Lichtschutzfaktor 30
drin. Ist das dieser Stift?
Ja.
Als Stift, genau. Also es sieht aus wie ein Stift und vorne ist der Pinsel dran.
Richtig,
und man drückt das
genau,
Puder
da
in
ist
den Pinsel
das.
Rein.
Ja, ja.
Also zum Make-up auffrischen und ein bisschen weiter Sonnenschutz auftragen, ist das
ist das schon
so
ideal.
Schlecht. Das ist doch super. Gibt es denn sonst, ich bin natürlich sehr neugierig, was bei Ihnen auch so im Badezimmer steht.
das wollen Sie nicht wissen.
Ja, Sie wollen es von mir auch nicht wissen. Also ist natürlich, wenn man in der Branche ist, wahrscheinlich sieht es irgendwie ähnlich aus. Aber gibt es Skincare-Brands, die Sie gerne mögen, die Sie persönlich verwenden oder vielleicht auch in der Praxis empfehlen?
Also ich habe tatsächlich einige, die ich selbst verwende und die wir auch in der Praxis anbieten. Für mich ist immer wichtig, es soll tatsächlich einfach sein. Zeitgemäß, aber sehr, sehr wirksam. Und ich bin wirklich total begeistert von Antioxidantien, also alles, wo Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E mit enthalten ist und am besten auch gerne eine Kombination aus A und C, bin ich dabei. Und ich habe mittlerweile ein Serum, eine Tages- und eine Nachtcreme, wo Retinol enthalten ist. Und da gibt es verschiedene Firmen, muss man sagen, die das anbieten. Mein Favorit ist momentan Skin Better. Das ist einfach, weil ich das sehr, sehr gut vertrage. Es reizt die Haut nicht, wie es häufig bei Retinolprodukten ist.
Ich hatte leider
ist.
Schon echt eine super Retinol-Superhautschälung. Und ich sah wirklich aus wie Psoriasis 100. So ungefähr. Also Horror.
Ja, also das muss man eben auch wissen. Also Vitamin A ist eine Sensation. Es liebt jeder. Es ist einfach das Produkt, das ja heutzutage, finde ich, für jeden, der was gegen Hautalterung tun möchte, ja ins Badezimmer gehört. Man muss aber eben wissen, dass es die Haut reizen kann. Und da gibt es aber mittlerweile auch Formulierungen, die Haut eben nicht so sehr stark reizen und wo der Wirkstoff auch auf Dauer abgegeben wird und dadurch sehr viel schonender ist. Also es ist nicht mehr der Klassiker, man gibt sich Retinol oder seine Abkömmlinge ins Gesicht und dann kriegt man sofort rote Flecken und die Haut schält sich. Das ist heutzutage nicht mehr notwendig. Nichtsdestotrotz empfehle ich jedem, der es halt noch gar nicht angewendet hat, sich langsam anzunähern. Es gibt es ja in verschiedenen Konzentrationen und das sollte man vielleicht dann auch erstmal nicht jeden Tag anwenden.
Ja.
Also da ist einfach, auch da ist eine ganz gute Anleitung ganz wichtig. Ich schmunzel deswegen, weil mir das selber schon passt. Also ich habe auch in höchster Begeisterung natürlich Retinol angewendet.
Ja, ich habe auch keine erbsengroße Menge, wie es drauf stand, angewendet, sondern eine,
der Klassiker.
Ich würde nicht sagen walnussgroße Menge, aber es war keine erbsengroße Menge. Und ich glaube, dann hätte das schon funktioniert eigentlich. Also es war jetzt auch kein verschriebenes Retinol. Eigentlich müsste ich vielleicht so mal irgendwie rangehen. Jetzt sagten Sie Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E. Wären denn das jetzt schon die Wirkstoffbausteine, von denen Sie sagen, so kann man vielleicht auch seine eigene Pflege so ein bisschen zusammensuchen? Also ich weiß, dass ja sehr, sehr viele ZuhörerInnen, LeserInnen sehr lost sind in diesem Skincare-Dschungel. Wo fängt man an? Brauche ich Hyaluron? Brauche ich Vitamin C? Also ich liebe ja Vitamin C. Meine Haut liebt Vitamin C über alles. Wären das jetzt die Stoffe, wo Sie sagen, anhand dessen könnte man ein bisschen anfangen zu suchen?
Nein, weil das, ganz klar, nein, weil das ist das, was ich gerade mache. Dem Alter entsprechend, dem Hauttyp entsprechend und so weiter und so fort. Und was ich wirklich jedem empfehle, ja, nicht empfehlen kann, sondern wirklich empfehle, ist, eine Hautanalyse machen zu lassen, wo man eben, das ist, wie Sie es immer wieder hören, meine Leidenschaft, wo ich eben alles sehe, also von Porengröße über Pigment, über Gefäße, Entzündungen, Bakterienbesiedlung und so weiter. Das machen wir auch so in der Praxis. Dann kommt der Patient in die medizinische Kosmetik. Es wird erstmal eine Behandlung durchgeführt. Und das ist meistens eine Behandlung, die auch da schon auf den Hauttyp abgestimmt ist, weil nicht jeder Patient verträgt alles. Also ob ich jetzt eine Fruchtsäurebehandlung mache dann oder nur eine milde Hautausreinigung oder man geht mal richtig mit einer Mikrodermabrasion, mit einem Peeling schon an die Haut. Und nach dieser Behandlung wird die Haut nochmal beurteilt und dann erst sprechen wir Produktempfehlungen aus.
Ah, okay.
Und da ist es bei uns tatsächlich so, dass wir sagen, wir haben für die junge Haut etwas, für die empfindliche Haut und alles im Bereich der Wirkstoffkosmetik. Ja, also man kann sich in der Apotheke beraten lassen, weil das, finde ich, ist immer irgendwo so ein faires Beratungsgespräch. Da geht's nicht letztendlich drum, die Apotheke muss das nicht verkaufen. Und da gibt's ganz tolle Produkte, die vom Preis-Leistungs-Verhältnis für eine, ich sag mal, für eine gesunde Haut geeignet sind. Das finde ich immer ganz wichtig.
Man müsste aber natürlich da schon jemanden auch haben, der einen gut berät.
Der die Zeit hat heutzutage noch, genau, und der sich auch wirklich, der sich mit der Haut extrem beschäftigt hat. Deswegen am liebsten zum Arzt gehen, eine Hautanalyse durchführen lassen, am besten auch in dem Rahmen eine Kosmetikbehandlung durchführen lassen und dann Step-by-Step-Produkte für sich zusammenfinden, sage ich immer. Ich habe auch nicht von einer Firma nur das eine und man muss auch nicht immer nur das Teuerste nehmen, sondern häufig reicht eigentlich eine gute Reinigung. Das ist, ich finde, die Schritte sind ganz wichtig. Jeder sollte abends sich das Gesicht einmal richtig abreinigen und waschen. Keine Make-up-Reste, keine Pflegereste mehr im Gesicht haben und die Haut vorbereiten für die Pflege zur Nacht, weil da kann sie wirklich einwirken. Und dann sollte halt für jeden auch ein gutes Sonnenschutzprodukt tagsüber in der Pflegeroutine vorhanden sein. Und ich liebe es, zwischen Zähneputzen, Kaffee trinken und das Haus verlassen, sozusagen ein Serum aufzutragen und eine Tagescreme und dann vielleicht ein Make-up mit einem Lichtschutzfaktor.
Ah ja, okay. Also Sie tragen jetzt nicht konsequent jeden Tag Sonnenschutz.
Keinen extra Sonnenschutz, weil häufiger wirklich dann in den Tagescremes oder eben wie in diesem tollen Puder einfach ein Lichtschutz enthalten ist.
Mhm. Ich habe halt immer Sorge, dass es einfach zu wenig ist. Also es ist einfach zu wenig, wenn ich jetzt nur ein Make-up auftrage, da würde ich ja gar nicht einen Teelöffel Make-up sozusagen auftragen. Deswegen habe ich immer so Sorge. Vielleicht habe ich auch deswegen keine Pigmentflecken.
Ja, aber da muss ich wirklich sagen, ich habe ja viele Patienten, die möchten das einfach gar nicht mit dem Sonnenschutz. Die möchten nur Sonnenschutz in dem Make-up schon enthalten oder im Urlaub anwenden. Okay. Also die da sehr sparsam mit sind. Wer offen dafür ist, dem empfehle ich natürlich jeden Tag Sonnenschutz aufzutragen. Alleine, weil dann ist es schon zur Gewohnheit geworden und man überlegt gar nicht mehr. Viele sagen aber, nee, das ist ein extra Pflegeschritt und das möchte ich nicht und dann ist es mir zu viel. Und aber wenn Sie von sich aus sagen, Sie machen das, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, das ist das Beste, was Sie für Ihre Haut tun können.
Alles richtig gemacht, Frau Schumi.
Richtig.
Sie kennen das wahrscheinlich auch als Frau, als Mensch, dass man jetzt in den Spiegel guckt und irgendwie Tage hat. Ich hatte es witzigerweise heute Morgen. Ich habe einfach wenig geschlafen. Ich habe gestern ein Glas Cremant getrunken. Ich trinke sehr wenig Alkohol generell in meinem Leben, habe aber ein Glas getrunken. Es waren zwei, ehrlich gesagt. Und ich sehe das sofort am nächsten Tag. Dann sehe ich irgendwie müde aus. Dann sieht mein Teint irgendwie fahl aus. Irgendwie so. Haben Sie da für sich eine Routine entwickelt oder einen Tipp, was Sie dann machen? Also man muss ja nicht immer von 0 auf 100, sage ich jetzt mal, aber wo Sie sich wieder wohler fühlen oder ein Produkt, das Sie anwenden oder einfach einen roten Lippenstift, keine Ahnung, irgendwie so.
Ich glaube, das muss auch tatsächlich jeder für sich selber rausfinden. Ich schminke mich generell nicht so gerne. Alkohol habe ich mir jetzt auch abgewöhnt. Das ist eigentlich alles ziemlich langweilig.
Aber warum? Das muss ja nicht langweilig bedeuten.
Aber ich habe wirklich auch festgestellt, das ist einfach besser. Aber nichtsdestotrotz, man kann ja einfach mal schlecht schlafen und vielleicht auch mal das Falsche gegessen haben. Und geschwollene Augen haben wir auch alle mal. Wenn ich es merke, also ich finde tatsächlich immer frische Luft tut einem ganz, ganz gut. Kleiner Trick ist auch mal einen Teelöffel in den Kühlschrank legen, wenn es eben um die geschwollenen Augen geht. Einfach weil der kühlende Effekt ganz angenehm sein kann. Eine eigene Lymphdrainage, wenn man mal, wie gesagt, zu diesen geschwollenen Augen neigt. Und wenn man einfach müde aussieht, dann empfehle ich ja immer ein Peeling. Und weil es einfach die Durchblutung fördert, wenn man so einen fahlen, laschen Tag hat, und das hat wirklich jeder schon mal gehabt, also mich natürlich eingeschlossen, dann glaube ich, ist einfach auch morgens, wenn es vielleicht nicht unbedingt angebracht ist, auch ein mechanisches Peeling mal ganz gut oder ein enzymatisches Peeling, mal ein bisschen in die Wangen kneifen, hilft auch.
Ja,
und Kaffee, viel Wasser trinken, also wirklich die Klassiker eigentlich. Und was ich ja ganz gerne mache, ich mache ja ganz, ganz, ganz früh schon Sport. Und
was heißt denn ganz früh bei Ihnen? 6 Uhr?
Wow. Sehr früh.
Und, ja, gut.
Und tatsächlich eine Runde um die Alster und also die Schwellungen sind weg und die Durchblutung
Joggen
ist
Sie
da.
Joggen Sie jeden Tag einmal um die Alster?
Ich schaffe zugegebenermaßen zurzeit nicht jeden Tag, weil es mir einfach zu düster
aber
ist.
Aber wenn Sie die Zeit hätten, würden Sie jetzt einmal...
Ja, ich habe eine gute Freundin und die habe ich immer belatschert, dass sie das mit mir sich antut und das ist großartig.
Ja, gemeinsam ist man beim Sport immer stärker und dann auch, wenn der eine mal nicht so Lust hat, dann...
Und man kann sich herrlich unterhalten und es ist jetzt auch keine Höchstleistung, die wir da vollbringen, aber man ist einmal durchgeschwitzt, der Kreislauf ist in Schwung und ich muss auch sagen, es hat psychologisch ganz großartige Folgen, weil ehrlich gesagt, danach kann einem keiner mehr so richtig was, weil man hat einfach gute Laune, ist frisch geduscht und erfrischt in den Tag und das kann aber natürlich nicht jeder, das verstehe ich auch und ich bringe es auch nicht immer fertig und dann helfen aber, wie gesagt, so kleine erfrischende Tricks, die Durchblutung so ein bisschen fördern.
Jetzt muss ich Sie mal ganz kurz abschließend noch fragen, warum haben Sie sich denn eigentlich entschieden, in die Dermatologie zu gehen? Also jetzt haben wir natürlich einen sehr großen Bogen gemacht, aber trotzdem würde mich das, mich fragen ja auch immer Leute, Hanna, warum gerade Beauty und warum bist du Bloggerin geworden? Irgendwie so, das gibt ja auch einen Grund. Warum wurde es bei Ihnen diese Art der Medizin?
Also die Medizin selber muss ich nicht begründen. Das ist einfach, das war der Wunsch sozusagen, einfach in die Medizin zu gehen. Aber die Dermatologie ist einfach für mich eins der schönsten Fächer überhaupt, weil ich kann wirklich kranken, schwerkranken Menschen helfen. Ich komme aus dem Bereich der Krebstherapie. Ich war ganz lange im Krankenhaus auf einer Hautkrebsstation, also wo wirklich einfach auch Patienten gestorben sind, Chemotherapie bekommen haben und das Fach bietet neben diesem Bereich der Hautkrebsvorsorge, was mir so am Herzen liegt, dass ich sage, das, was ich da erlebt habe, das ist verhinderbar mit einer entsprechenden Vorsorge. Das ist mir ganz wichtig. Und ich habe aber eben auch die Möglichkeit, junge Patienten mit Akne zu behandeln, Patienten mit Haarausfall, Patienten mit einer Schuppenflechte oder Babys mit einer Neurodermitis. Und ich habe dieses ganze breite Feld der Operationen, was auch, ich sage jetzt mal, ein schönes Handwerk ist. Es ist eben auch schön, wenn man dann mal einen Leberfleck entnehmen muss, dass man dann eine schöne Narbe produziert. Das hat auch was für sich. Dem Patienten ist geholfen. Und das ist einfach dieses ganz viel mit Menschen arbeiten. Und das fächert sich dann auf natürlich noch in die ästhetischen Bereiche. Ich arbeite gerne mit meinen Kosmetikerinnen zusammen, die da wirklich auch, ich sag mal, kleine Doktoren inzwischen sind und sich wahnsinnig gut auskennen. Und es ist jeden Tag ganz, ganz viel Verschiedenes. Und das dadurch macht es, glaube ich, so ganz großen Spaß.
Richtig, richtig gut. Das passt so perfekt, weil ich glaube, ich würde Ihnen jetzt meine Schlussfrage stellen, die sich hier sehr nahtlos hinten anreiht. Ich stelle sie jedem meiner Interviewgäste und die Frage ist, was ist schön?
Was ist schön? Das ist, glaube ich, das, was ich vorhin schon gesagt habe. Schön ist ein glücklicher, ein zufriedener Mensch, ein gesunder Mensch. Und schön ist ganz, ganz individuell. Es sind strahlende Augen, es ist ein Lächeln. Es fällt mir jetzt gerade so unfassbar leicht, weil ich sie angucke.
Danke.
Das ist einfach die gute Vorlage.
Ich sage, ich bin richtig gut drauf.
Aber ja, ich glaube, es ist ganz weit zu definieren, aber das waren die ersten Wörter, die mir eingefallen sind.
Und vielen Dank.
Ist es für mich.
Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin immer wieder ganz erstaunt, wie unterschiedlich die Antworten sind. Mhm. Und trotzdem, ich hatte jetzt schon ein paar Antworten, die jetzt trotzdem unterschiedlich waren, aber es geht immer wieder darauf zurück, dass diese Zufriedenheit im Menschen, dass man die einfach sehen kann. Und ich bemerke das selber immer, egal ob man Männer beobachtet und die attraktiv oder nicht attraktiv findet, es ist manchmal gar nicht so, dass das Modelgesicht ist und auch bei Frauen, ne, dass die dann einfach, wenn sie wirklich so mit sich im Reinen sind, es ist einfach so, es klingt so abgedroschen und dann leuchten diese Augen so und man denkt sich, wow, was ist das für eine Granate?
Das stimmt, aber ich finde, also man kann wirklich sagen, ein schöner Geist und eine schöne Seele machen einfach schön und das ist unabhängig von irgendwelchen Schönheitsidealen.
Vielen, vielen Dank für diese schöne Antwort. Und
schöne Zeit
mit Ihnen. Und Ihr schönes Lachen und dass Sie mein Gast heute waren. Wirklich vielen, vielen herzlichen Dank und danke für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, danke.
Schön eben.
Schön. So, das war's auch schon mit dieser Podcast-Folge. Es gibt natürlich auch zu dieser Episode wieder einen Blogpost auf meiner Webseite hannaschumi.com, bei dem ich euch alle Infos zur Frau Doktor sammel, auch ein Foto, damit ihr seht, wie Dr. Susanne Steinkraus aussieht und wir gemeinsam im Studio sitzen. Aber ich verlinke euch auch wieder alle Produkte, die wir erwähnt haben. Ich freue mich immer über euer Feedback. Das könnt ihr mir gerne auf Instagram hinterlassen, als Direct Message, als E-Mail oder gerne als Blog-Comment unter www.hannaschumi.com. Schreibt mir einfach ein paar Zeilen. Ich freue mich da immer sehr drüber. Das könnt ihr übrigens auch bei iTunes bzw. Apple Podcasts machen. Dort könnt ihr nicht nur auf den Follow-Button drücken, sondern auch eine Sternebewertung da lassen und sogar eben die angesprochenen Zeilen. Ich bin übrigens auch bei Spotify zu hören und auch da könnt ihr den Podcast abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank an dieser Stelle an den Sponsor aus dieser Folge, It Cosmetics. Ich freue mich schon auf die nächste Episode mit meinem Interview-Gast und euch, meine lieben ZuhörerInnen. Und ich wünsche euch jetzt einen fantastischen Tag. Macht es gut, bis ganz bald. Ciao, eure Hanna.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Redaktion und Regie Ikone Media. Alle Informationen unter hannaschumi.com.